Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Gina, wir beschäftigen uns ja heute mit dem Thema Menschenhandel. Und dieser Begriff weckt erstmal eine Assoziation, dass jemand tatsächlich mit Menschen handelt. So klingt es für mich zumindest immer. Das ist aber gar nicht gemeint. Was ist denn gemeint?
Ja, genau. Also es geht nicht um den Schmuggel von Menschen oder die Schleusung von Menschen. Das sind andere Delikte. Menschenhandel, damit ist eher das Anwerben, Beförderung, Weitergabe von Menschen gemeint, mit dem Zweck, sie auszubeuten. Also sie zu etwas zu bestimmen, zur Arbeit, auch im Bereich der Prostitution und dann auszubeuten. Werden wir auch gleich nochmal ein bisschen konkretisieren, was das meint. Aber insofern ist es nicht der wirkliche Handel mit Menschen.
Steht ja in Paragraph 232 StGB auch so definiert. Mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren wird bestraft, wer eine andere Person unter Ausnutzung ihrer persönlichen oder wirtschaftlichen Zwangslage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder wer eine andere Person unter 21 Jahren anwirbt, befördert, weitergibt, beherbergt oder aufnimmt, wenn sie eben ausgebeutet werden soll, für Prostitution, für Beschäftigung, Ausübung von Bettelei gehört auch dazu oder auch die Begehung von mit Strafe bedrohten Handlungen.
Genau, und da steckt schon drin, dass es zu so etwas wie Zwang und Gewalt kommen muss, aber auch so eine Ausnutzung der wirtschaftlichen Situation. Und das kann auch vorliegen, wenn das Opfer da so vermeintlich eingewilligt hat, weil es in Armut lebt beispielsweise oder gar nicht wusste, worauf es sich einlässt. Also hier geht es wirklich um diese Ausnutzung von so einer Lage.
Woran man da jetzt denken kann, ist Rahmen Prostitution, wenn jemand unter Vorspiegelung falscher Tatsachen vielleicht auch nach Deutschland gebracht wird und dann wird der Person hier eröffnet, man muss sich jetzt eben prostituieren. Aber auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Pflege, kann das durchaus eine Rolle spielen, dass eben die Menschen unter Ausnutzung ihrer wirtschaftlichen Schwäche da in Arbeitskontexte gebracht werden, wo sie eben sehr viel arbeiten müssen. In der fleischverarbeitenden Industrie, in der letzten Zeit ist da ab und zu mal was publik geworden und auch im Baugewerbe gibt es immer wieder Vorfälle, wo Menschen durch Menschenhandel zu dieser Arbeit gebracht wurden.
Ja. Man redet auch eher von Zwangsarbeit in solchen Kontexten oder Zwangsprostitution, Ausbeutung. Das sind so Begriffe, die eher bekannt sind. Menschenhandel, so fassen wir es begrifflich oft nicht. Aber das passiert in Deutschland in vielen Bereichen und letztendlich ist die Grundlage davon, dass so eine Zwangsnotlage ausgenutzt wird. Die Menschen können nicht frei über ihre Arbeitskraft und über sich wirklich noch entscheiden.
Und man sieht hier wieder mal, wie Menschen, die ohnehin schon in einer prekären Situation leben, besonders betroffen sind, weil es nämlich vor allem Menschen mit unsicherem Aufenthalt oder ohne Aufenthaltstitel trifft oder auch geflüchtete Menschen, die zum Teil entweder, wenn sie schon hier sind, dann entsprechend ausgebeutet werden oder durch falsche Versprechungen nach Deutschland gelockt werden, dann hier entsprechend nicht wirklich sich wohin wenden können, weil sie nicht einfach zur Polizei gehen können, weil dann sofort gefragt würde, ja, kann ich mal ihren Ausweis sehen und dann käme man in Probleme, sondern genau das wird ausgenutzt, dass diese Möglichkeit eben nicht besteht und dann werden die Menschen durch Drohungen, Erpressungen oder weiter bestehende Notlagen in diesen Verhältnissen hier gehalten und sie wenden sich eben selten an die Polizei. Das Hellfeld ist relativ klein, wie wir gleich sehen werden und die Dunkelfeldforschung ist recht schwierig. Trotzdem, es sind nicht nur Menschen aus dem Ausland hier betroffen.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Hinweis, weil man bei Menschenhandel vielleicht auch schnell irgendwie an einen Grenzübertritt denkt. Wie gesagt, Menschen aus dem Ausland sind hier auch ganz besonders stark von betroffen und haben auch noch größere Schwierigkeiten, sich da wieder rauszuwinden, weil sie oft die Rechtslage nicht kennen, weil sie die Sprache vielleicht nicht können. Aber das Delikt betrifft auch Menschen aus Deutschland.
Wenn wir uns mal ins Hellfeld wagen und uns das Bundeslagebild ansehen, also es gibt eines, das heißt Menschenhandel und Ausbeutung vom Bundeskriminalamt erstellt und da sehen wir dann unter dem Bereich sexuelle Ausbeutung, das findet fast ausschließlich in der Prostitution statt. Hier gab es 346 Verfahren im Jahr 2022 mit 476 Opfern und 488 Tatverdächtigen. Oft war es nicht eine Täterin oder ein Täter mit vielen Opfern, sondern es waren Beziehungsdelikte bzw. Beziehungsstrukturen, die hier eine Rolle gespielt haben.
Das sieht man ja auch so an der Anzahl Verhältnis Opfer und Tatverdächtige. Und ich glaube, auch das bricht mit Vorannahmen, die man hat, dass man sich vorstellt, da gibt es einen Täter, Täterin und ganz viele Opfer, die da beherrscht werden quasi von dieser Person. Aber in der Tat sind diese Strukturen oftmals dann doch kleiner und halt auch auf so einer Beziehungsebene. Mhm.
Im Vergleich zum Vorjahr, also zu 2021, ist die Zahl größer geworden. Vermutlich deshalb, weil größere Ermittlungskomplexe abgeschlossen worden sind. 108 von diesen Verfahren waren solche, in denen ausschließlich deutsche Opfer verzeichnet wurden. Also deshalb der Hinweis, es sind eben Menschen mit deutschen Pässen und Menschen ohne deutsche Pässe. In 238 Verfahren waren es Menschen mit nicht deutschem Pass und Menschen mit deutschem Pass.
Mhm. Und du sagst jetzt auch so Verfahren, das ist jetzt auch eine Besonderheit hier an diesem Helfeldsbereich, den wir uns anschauen, weil es nicht einzelne Fälle sind, sondern das sind so Verfahrenskomplexe, die das Bundeskriminalamt dann zentral erhebt. Also die einzelnen Landeskriminalämter führen diese Verfahren durch. Da können sehr viele verschiedene Fälle drunter fallen und sie werden als ein Verfahren dann behandelt.
Mhm. Die meisten von diesen Verfahren waren in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, Bayern und in Berlin. Also wenn man die vier Bundesländer zusammenzählt, sind wir schon bei 70% der Verfahren. Das hat damit zu tun, dass hier eben Großstädte eine Rolle spielen, dass es da eine höhere Kontrolldichte gibt und dass es sogenannte Milieudienststellen bei den Polizeien gibt, die sich damit beschäftigen.
Und das ist auch eine wichtige Besonderheit, dass wir hier eigentlich so eine Art Kontrolldelikt haben. Kontrolldelikte, da haben wir ja schon mal in einigen Folgen vorher drüber gesprochen. Das sind ja eigentlich immer Straftaten, wo es kein direktes Opfer gibt. Also zum Beispiel im Zusammenhang mit Drogen, wo erst durch polizeiliche Kontrolle das dann ans Licht kommt, weil eigentlich niemand der Beteiligten Interesse daran hat, dass die Polizei davon Kenntnis hat. Hier ist es jetzt anders. Hier gibt es ja direkt betroffene Opfer, aber die Anzeigequote ist einfach so gering, also dass hier wirklich sich ein Opfer an die Polizei wendet, dass diese Taten doch erst ins Hellfeld kommen, wenn die Polizei wirklich aktiv ermittelt, wenn ja da Ressourcen reingesteckt werden, Ermittlungskommissionen gebildet werden, die wirklich diese Strukturen erkennen und Beweise sammeln und solche Milieudienststellen. Das ist dann auch nochmal so ein besonderer Bereich, wo versucht wird, mit bestimmten problematischen Lagen noch eher in Kontakt zu kommen mit Betroffenen. Deswegen ist das Helfeld auch so wenig aussagekräftig. Es gehört zu den Bereichen, wenn Polizei da hinguckt, dann findet man auch was. Und wenn die Ressourcen, das Interesse, warum auch immer die Priorität nicht darauf liegt, dann findet man da auch nichts.
Wenn wir uns jetzt mal anschauen, dieses Hellfeld, über das wir eben nur Aussagen treffen können. Das Dunkelfeld ist groß, aber Studien sind hier sehr schwierig. Im Hellfeld sehen wir, dass Betroffene fast immer Frauen sind. Rund 92% der Geschädigten waren Frauen. Fast 30% hatten einen deutschen Pass. Die sind allerdings auch eher im Hellfeld verzeichnet, weil sie eher dann noch die Polizei aufsuchen und Hilfe suchen können, weil sie eben nicht befürchten müssen, dass ihre fehlenden Papiere da zu einer Abschiebung oder Ähnlichem führen. Danach folgen Menschen aus Osteuropa, die geschädigt waren. Da gelten ja keine Reisebeschränkungen. Das heißt, auch für die ist eben dieser Aufenthaltstitel nicht problematisch. Aber auch Menschen, die asienstämmig sind, waren unter den Opfern dann meist in Verbindung mit Schleusungshandlungen. Und ein Drittel der Opfer war jünger als 21 Jahre.
Die Polizei erhebt jetzt verschiedene Strategien auch, wie es zu diesen Ausbeutungsverhältnissen kam. Und fast 20% der Verfahren hatten eine sogenannte Loverboy-Methode, so ein bisschen umstrittener Begriff. Es geht dabei um eigentlich Liebesverhältnisse oder das Verliebtmachen, wo der Täter meist dann männlich ganz bewusst versucht, das Opfer in so eine Liebesbeziehung ja zu locken, verliebt zu machen, und man eigentlich so vorspiegelt, dass man ein Paar ist, und es dann so im weiteren Verlauf Stück für Stück immer weiter in diese Ausbeutungsverhältnisse kommt. Und das wird auch Loverboy-Methode genannt. Es ist etwas umstritten, dieser Begriff, weil es ja auch etwas ja romantisiert, was letztendlich eine Gewaltstruktur, ein Gewaltverhältnis ist.
Genau, der Täter in den allermeisten Fällen spiegelt dann eben seiner vermeintlichen Partnerin vor, dass er jetzt Geldnöte hätte und ganz dringend Geld bräuchte und sie ihm schnell helfen müsse. Und dann willigt sie auch ein, dass sie sagt, okay, dann prostituiere ich mich, dann haben wir schnell Geld. Das ist ja für eine kurze Zeit, das ist ja für das größere Gute sozusagen, damit wir unser Paarleben dann führen können. Und so ist dann auch zu erklären, warum fast 18% mit der Prostitution auch einverstanden waren. Die hatten aber eben auch andere Vorstellungen. Die dachten nämlich eben tatsächlich, es wäre was Kurzfristiges und hatten diese dahinterliegende Strategie überhaupt nicht mitbekommen.
Ja, und das gilt auch, ne, für weitere Bereiche, so im Bereich der sexuellen Ausbeutung, dass auch diejenigen, die schon die Vorstellung hatte, dass es jetzt um Prostitution geht, ihnen da oftmals aber dann doch andere Umstände beschrieben wurden.
Was gibt es neben der Loverboy-Methode noch für Strategien, Menschen zu finden? Also rund 13% wurden über das Internet kontaktiert oder kam es zu einem ersten Kontakt über das Internet und dann eben angeworben. Fast 17% wurden durch Agenturen angeworben. Weitere 16% dachten, es ginge eigentlich um eine andere Arbeitstätigkeit, für die sie sich gemeldet haben. Und rund 7% wurden durch die Familie tatsächlich angeworben. Ganz selten wird Gewalt benutzt, um Menschen tatsächlich in die Ausbeutung zu bringen, aber die Gewalt wird dann angewendet, um die Menschen in der Ausbeutung zu halten.
Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil viele, du hast ja angefangen, so mit dieser Vorstellung Menschenhandel, da denkt man, Leute werden irgendwie geraubt oder so. Ne, das assoziiert man damit, dass Menschen gewaltvoll irgendwie verschleppt werden. Das ist gar nicht unbedingt so der Fall. Sie willigen oftmals ein, in das Land zu gehen oder in die Tätigkeit. Und dann kommt es aber Stück für Stück zu diesen Ausbeutungsverhältnissen und um ja Machtmissbrauch, Gewalt. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum es so schwierig ist, sich dann da auch wieder herauszuentwickeln, weil man hat ja irgendwo auch zugewilligt. Man hat ja auch etwas dazu beigetragen, vielleicht so aus Sicht des Betroffenen, dass es dazu gekommen ist. Und ich glaube, das macht es dann für Betroffene doch auch noch mal schwerer, sich Hilfe zu suchen.
Wenn man sich jetzt die Tatverdächtigen anschaut, dann finde ich überrascht erstmal, dass es nicht nur Männer sind. Man hat so ein Bild im Kopf, dass das, auch weil wir jetzt von dieser Loverboy-Methode gesprochen haben, man eher denkt, naja, das wäre ein rein männliches Täterfeld. Aber tatsächlich ist das Verhältnis hier ziemlich genauso wie im Durchschnitt des Hellfeldes. 3/4 der Tatverdächtigen sind männlich, das heißt aber 1/4 sind auch weiblich. Im Durchschnittsalter sind sie 34 Jahre alt. Was den Pass anbelangt, sind vor allem deutsche Tatverdächtige, rund 1/3, danach bulgarische 17% und rumänische StaatsbürgerInnen rund 13%. Wir sehen, dass die Tatverdächtigen auch dem Bereich der organisierten Kriminalität zugerechnet werden, aber eben nicht nur zu diesem Bereich gehören und auch nicht mal überwiegend, sondern eben auch Tatverdächtige aus diesem Bereich stammen.
Ein weiterer großer Bereich neben der sexuellen Ausbeutung ist die Arbeitsausbeutung. Bei der Arbeitsausbeutung ist es nicht entscheidend, ob der Täter, die Täterin das Opfer zur Aufnahme der Tätigkeit gebracht hat, sondern es genügt, dass die schlechte wirtschaftliche Situation des Opfers bekannt ist und ganz gezielt ausgenutzt wurde. Hier finden sich 34 Verfahren und eine große Anzahl von Opfern, nämlich knapp über 1000 und nur 76 Tatverdächtige. Das liegt aber auch daran, dass jetzt in dem Zeitraum, wo das Lagebild erstellt wurde, es 2 Großverfahren gab mit zahlreichen Opfern. So etwas verzerrt dann schon so ein bisschen das Ergebnis, weil das sonst nicht immer unbedingt typisch ist, dass es so eine große Anzahl an Opfern gegenüber eher weniger Tatverdächtigen gibt.
Da gibt es auch ein Beispiel, und zwar gab es ein Verfahren in Nordrhein-Westfalen im Bereich Getränkelogistik. Da wurden Menschen nach Deutschland gebracht, ihnen wurden dann die Unterkunft dort gestellt, Vermittlungsgebühren wurden ihnen aber in Rechnung gestellt, dafür, dass sie in diesen Job vermittelt wurden. Außerdem wurden die Fahrten zur Arbeit berechnet und schließlich blieb eigentlich nur ein symbolischer Lohn übrig. Das heißt, als die Menschen dann in dem Unternehmen zur Getränkelogistik ihre Arbeit aufgenommen haben, hatten die schon so einen Schuldenberg angehäuft, ohne dass irgendwas passiert war, wenn man ehrlich ist, dass sie erstmal richtig viel arbeiten mussten, um überhaupt wieder auf Null zu kommen und eigentlich überhaupt nicht richtig was verdient haben.
Genau, ist eigentlich gar nicht so wirklich möglich und nicht immer ist den Menschen, die in solchen Verhältnissen dann sind, der Unrechtscharakter so bewusst, weil sie ja denken, sie haben irgendwie zugestimmt, sie haben vielleicht irgendwas unterschrieben, es werden halt Rechnungen gestellt, aber das ist selbstverständlich nicht legal und es zeigt sich auch an diesen Beispielen, was so in Rechnung gestellt wird. Also es geht nicht bei Arbeitsausbeutung darum, dass einfach nur sehr schlecht bezahlt wird, dass der Lohn gering ist, sondern es geht wirklich um diese gezielte Ausbeutung, wo schlechte Bezahlung natürlich ein Teil von ist, aber auch über lange Arbeitszeiten, überhöhte, ja, diese Vermittlungsgebühren, Mietzahlen. Also man könnte ja schon fast sagen, so fingierte Rechnungen, die da irgendwie beglichen werden müssen. Bis hin auch, dass vielleicht die Arbeitsbedingungen auch sehr gefährlich sind oder Lohn auch gar nicht ausgezahlt wird.
Wie kommen die Taten jetzt ins Hellfeld? In der Regel passiert das auf Initiative der Polizei. Also die kontrolliert bestimmte Unternehmen, bestimmte Baustellen, wie auch immer, macht das häufig in Zusammenarbeit mit dem Zoll, der dann irgendwelchen Hinweisen nachgeht, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht. Wir müssen aber nochmal sagen, es gibt ein sehr, sehr großes Dunkelfeld, ohne zu wissen, wie groß das Dunkelfeld ist, aber man geht davon aus, also auch die Behörden gehen davon aus, dass hier wirklich nur die Spitze des Eisberges bekannt wird. Wo findet sich dann diese Abbeutung der Arbeitskraft vor allem? Vor allem im Bereich der Fleischindustrie, in der Logistikbranche, da war jetzt in Bundeslagebild ein Verfahren dabei, im Baugewerbe, in der Gastronomie, bei Hilfsarbeiten im Ahrtal auch tatsächlich, in der Pflege und im Haushalt.
Und ich denke, gerade auch, wenn es sich nicht um eine große Anzahl an Opfern handelt, sondern so kleines Verhältnis Täter, Täterin, Opfer, gerade im privaten Haushalt ist es sicherlich auch noch mal schwerer, da ranzukommen und dass das der Polizei bekannt wird.
Wer waren die Tatverdächtigen im Bereich Arbeitsausbeutung? Es waren 51 Männer, 24 Frauen, eine unbekannte Person. Die waren durchschnittlich 41 Jahre alt. Die meisten hatten hier einen deutschen Pass, gefolgt von der serbischen Staatsangehörigkeit. Es handelte sich um AusbeuterInnen, ArbeitgeberInnen, aber eben auch AnwerberInnen, VermieterInnen, VermittlerInnen und SchleuserInnen in dieser Personengruppe.
Wie schon gesagt, in dem Bundeslagebild zeigen sich die Arbeitsausbeutung und sexuelle Ausbeutung als die größten Bereiche. Daneben gibt es noch ein Verfahren im Bereich Bettelei. Man muss dazu sagen, dieses sogenannte organisierte Betteln, was man ja auch mal so hört, ist an sich nicht strafbar, nur im Zusammenhang mit solchen Ausbeutungsverhältnissen. Bei dem Verfahren, was hier registriert wurde, gab es 9 Opfer, 6 Tatverdächtige. Daneben gibt es auch noch die Ausbeutung bei der Begehung von mit Strafe bedrohten Handlungen. Also wenn jemand angestiftet wird, dann Ladendiebstahl beispielsweise zu begehen, Drogenhandel, das Geld dann davon abzugeben. So einem Sinne dann Ausbeutungsverhältnisse. Hier gab es 7 Verfahren. Zwangsheirat, hierzu gab es ebenfalls 7 Verfahren mit 7 Opfern. Und ein weiterer Bereich, der registriert wurde, war die Ausbeutung von Minderjährigen. Hier gab es 171 Verfahren mit 270 Opfern. Vor allem waren das Verfahren wegen kommerzieller sexueller Ausbeutung und es handelte sich hierbei auch vor allem um Opfer mit deutscher Staatsangehörigkeit.
Wie ist Deutschland eigentlich aufgestellt in der Bekämpfung von Menschenhandel? Auf der EU-Ebene ist seit 2011 die sogenannte Menschenhandelsrichtlinie in Kraft. Die wurde 2016 in Deutschland in nationales Recht umgesetzt. Aber eine ExpertInnengruppe des Europarats weist darauf hin, dass es in Deutschland weiterhin Handlungsbedarf gibt, dass hier also noch nicht alle rechtlichen Dinge umgesetzt sind, die umzusetzen wären.
Ja, und wenn man sich überlegt, wie so die Strukturen sind, dann wird ja auch schnell klar, es braucht hier vor allem staatliches Handeln, um dagegen vorzugehen, weil einfach so selten Opfer sich hilfesuchend an Behörden wenden. Das führt ja auch dazu, dass das Dunkelfeld groß ist, weil Angst vor Behörden besteht, weil die Betroffenen auch sozial abgeschottet sind, oftmals gar keinen Kontakt haben zu Menschen, die ihnen vielleicht auch Zuspruch geben oder Hilfe aufzeigen. Dann natürlich ein Problem, wenn kein Aufenthaltstitel da ist, dass halt große Sorge davor ist, dass man sich selbst strafbar gemacht hat, dass man abgeschoben wird. Ein psychischer Druck, der ja auch ganz gezielt aufgebaut wird von dem Täter, der Täterin. Oder aber auch die Erwartung der Familie zu Hause, dass man ja irgendwo erfolgreich im Ausland wird, dass man vielleicht die Familie auch unterstützt. Und hinzu kommt dann auch, dass viele auch gar nicht so ein Viktimisierungsbewusstsein haben, würden wir sagen, also gar nicht ihnen bewusst ist, dass das Unrecht ist, dass egal wozu sie an irgendeiner Stelle einmal eingewilligt haben, es trotzdem nicht rechtens ist, was mit ihnen passiert.
Wir können jetzt hier leider keine Dunkelfeldstudie im üblichen Sinne anführen. Dazu gibt es nämlich keine. Wovon wir berichten können, ist eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen zu Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, die sich Akten angesehen haben. Also es sind Verfahren, die schon im Hellfeld sind, aber trotzdem erfahren wir hier etwas mehr über die Tatstrukturen und auch über das, wie so TäterInnen-Opferkonstellationen eigentlich waren. Mhm. Die haben sich Akten angesehen aus den Jahren 2009 bis 2012, insgesamt 513 Akten mit 798 Tatverdächtigen und 784 Opfern.
Ja, und einmal haben sie sich die Strategien angeschaut, die diesen Ausbeutungsverhältnissen zugrunde liegen. Das ist ähnlich wie das, was auch im Bundeslagebild schon so vermittelt wird, also Bedrohung, wobei auch Familie mit einbezogen werden kann, Gewalt, Freiheitsberaubung und Kontrolle und diese sogenannte Loverboy-Strategie. Eine Besonderheit findet sich noch im Kontext mit Betroffenen aus Nigeria. Hier kam auch so ein Voodoo-Zauber zum Zuge, also dass irgendwo so eine Art Zeremonie veranstaltet wird und die Betroffenen denken, dass so ein Zauber auf ihnen liegt und dass, wenn sie versuchen, sich herauszubefreien, ihnen dann irgendetwas ganz Schreckliches oder so passiert. Also wo auch mit solchen Glaubensvorstellungen gearbeitet wird. Des Weiteren zeigt sich in Bezug auf die weiblichen Tatverdächtigen, dass ein überwiegender Anteil von 60% selbst in der Vergangenheit als Prostituierte gearbeitet haben.
Das ist ja was, was wir aus der Kriminologie immer wieder sehen, gerade auch in Gewaltdelikten, dass so Opfer und TäterInnen, dass es da so eine Überschneidungsmenge gibt, weil das eine eben manchmal auch zum anderen führt und umgekehrt.
Was man jetzt in dieser Aktenanalyse des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsens sich noch anschauen konnte, waren die Verfahrensergebnisse. Das Bundeslagebild zeigt eher die Arbeit der Polizei und darüber erfahren wir dann wenig, wie eigentlich nach der polizeilichen Ermittlung die Verfahren weitergehen. In dieser Aktenanalyse war das aber möglich und da zeigt sich, dass ein hoher Anteil der Verfahren mit einer Einstellung endeten, also nicht vor Gericht landeten. 85% war das für die Jahre 2012 und 2013. Ferner zeigte sich, dass wenn es Verurteilungen gab, diese teilweise auch wegen anderer Delikte stattfanden, also dass wirklich Verfahren mit einer Verurteilung wegen Menschenhandels endeten, das war durchaus selten.
Die wenigen Dinge, die man über das Dunkelfeld sagen kann, basieren tatsächlich auf Schätzungen. So schätzte die International Labour Organization, ILO, im Jahr 2016, dass rund 25 Millionen Menschen in Zwangsarbeitskontexte eingebunden sind, auch im Bereich der sexuellen Ausbeutung. Sie gehen davon aus, dass der größte Anteil hier im Privatsektor tätig war, also als Hausangestellte auf Baustellen oder in der Landwirtschaft und dass rund 5 Millionen Menschen sexuelle Ausbeutung erlebt haben. Demhingegen schätzt das United Nations Office on Drugs and Crime, dass 53%, also der größte Teil der Fälle von Menschenhandel, solche sind, in denen sexuelle Ausbeutung stattfindet. Und sie gehen davon aus, dass diese Fälle erheblich häufiger in Industrieländern aufzufinden sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, Menschenhandel, das ist nicht der Handel mit Menschen, sondern die Herstellung und Initiierung, Aufrechterhaltung von Ausbeutungsverhältnissen. Dabei geht es vor allem um Arbeitsausbeutung und sexuelle Ausbeutung. Nicht immer handelt es sich dabei um organisierte Kriminalität. Die Taten finden auch als Beziehungsdelikte statt. Für die Betroffenen ist es oftmals schwer, sich Hilfe zu suchen, weil sie sich gar nicht bewusst sind, dass es Unrecht ist, was ihnen passiert, weil sie selbst vielleicht an einem Schritt zugewilligt haben, weil sie die Sprache in Deutschland nicht sprechen oder keinen Aufenthaltstitel haben. Aus diesem Grund ist das Dunkelfeld in diesem Deliktsbereich groß. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.